Von 14 Erwachsenen hat einer oder eine ein ernstes Problem mit Alkohol. Davon gehen Fachstellen aus. Der Graubereich ist da noch gar nicht eingeschlossen. Das Klinikum ist ja ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn man da jetzt weiterdenkt, wird klar, es macht Sinn, dass es bei uns einen Ansprechpartner für Suchtprävention und Suchtfragen gibt. Übrigens nicht nur für Alkohol. Das ist Rüdiger Nilges und er ist heute beim Podcast Medizin am Mikro zu Gast. Bei uns geht es um die Menschen und Geschichten im Klinikum und um alles, was Gesundheit ausmacht. Mein Name ist Stefanie Schreder. Herzlich willkommen, Herr Nilges.
Ja, danke schön. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Sehr gerne. Ja. Herr Nilges, Sie sind ja Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensiv. Sie sind seit 38 Jahren, haben Sie gerade gesagt, im Job. Mittlerweile machen Sie spezielle Schmerzpflege oben im MVZ in der Helge-Klinik. Und trotzdem, jahrelang haben Sie getrunken, jeden Tag. Sie gehen ja selber ganz offen damit um, deswegen spreche ich so an. Wie ist diese Zeit denn für Sie zu Ende gegangen? Hat es sowas wie ein Untenankommen gegeben?
Ja, das Untenankommen ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Mhm. Also man hat immer so die Vorstellung, dass dann die Leute irgendwie unter der Parkbank liegen oder so, ne, verwahrlost. Und ja, bei mir war das Untenankommen anders. Ich bin zu Hause, das Bild habe ich noch vor mir, mit Kopfhörern auf dem Schädel, auf den Ohren und mich abgeschottet von der Außenwelt und trinkend meistens immer an der warmen Heizung gesessen. Mhm. Ja, genau, so sah das bei mir aus und letztendlich bin ich dann von meiner Tochter angesprochen worden und gesagt, du Papa, mit dir, ich mache mir große Sorgen, da passt was nicht, das stimmt was nicht, schau mal nach.
Und das konnten Sie direkt annehmen und haben diese Sorge nicht gleich von sich gewiesen.
Das hat dann parallel dazu noch ein guter Freund zu mir gesagt und dann so ein gewisses, ich sage mal, Gefühl hat man ja schon, dass das ja doch irgendwie was nicht stimmt oder was nicht passt und dass man vielleicht doch irgendwas ändern sollte. Und das war dann, wie gesagt, meine Tochter, die leider nicht mehr lebt, war dann der Ausschlag, dass ich gesagt habe, okay, ich muss da was ändern.
Das war der Anstoß, ich verstehe. Und wenn Sie jetzt noch weiter zurückdenken, gibt es was bei Ihnen so aus gelegentlich in Anführungszeichen normalen Konsum die Sucht gemacht hat?
Ja, ich glaube, die Regelmäßigkeit zum einen, ist persönliche Gründe, Tod des Vaters, den ich nicht irgendwie bearbeitet habe, sicher auch im Beruf selber auch. Situation, wo ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie
zu viel
und ja, das ist natürlich dann der Alkohol ein opiates Mittel, dass man einfach sagt, okay, ich kann abschalten, ne? Ich trinke um zu entspannen, um abzuschalten, vieles zu vergessen.
So Selbstmedikation dann
irgendwie. Ja, genau. Nee, also das funktioniert ja auch am Anfang ganz gut und irgendwann ist man mittendrin, ne? Ist man gefangen von der Droge und man kommt schwer davon los, weil, wie gesagt, es gibt ja öfter Situationen. Ist das einfach die einfache Lösung, ne? Anstatt sich vielleicht irgendwie mit Leuten zu unterhalten und mal sich den Spiegel vorzusetzen, was stimmt da gerade nicht mit mir? Oder das Gespräch zu suchen. Was auch immer, ne?
Ja, wir reden ja da von einer Zeit, die schon ein bisschen länger her ist. Das ist nicht für jeden einfach und gerade vielleicht für Männer nicht einfach, gell?
Ja. Hm. Ja, ich bin jetzt auch nicht der große Redner. und eben, wie gesagt, von sich zu plaudern, das bedarf auch einer gewissen Übung und ich habe es in der Therapie auch lernen müssen. Dinge einfach auch zu sagen und zu benennen, was mich jetzt gerade stört oder was nicht stört, ne?
Kann ich mir vorstellen. Jetzt waren Sie ja damals auf Intensiv und mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen man viele Stunden am Tag ganz eng zusammenarbeitet. Da stelle ich es mir super schwer und belastend vor, wenn man dann versuchen will oder muss, dass man sein Problem geheim hält, dass niemand was mitbekommt, oder?
Ja.
Bewerkstelligt man das?
Ich habe zum Beispiel in der Zeit Kaugummi gekaut. Mhm. Und das ist jetzt so, wenn mir Leute Kaugummi anbieten, dann verneine ich das immer. Also Kaugummi kauen ist überhaupt kein Thema mehr für mich.
Weil das sofort zusammenhängt.
Wahrscheinlich hat das mit dem zu tun. Ne? Aber Kaugummi kauen, um eben halt die Fahne vielleicht zu verbergen. Ne? Oder man findet Ausreden. Und zum Beispiel hatte ich immer gelbes Klären, was er schon für eine Leberschädigung oder hingewiesen hat. Da habe ich dann immer gedacht, naja, in der Familie gibt es halt diesen Morbus. Jetzt fällt dann mir nicht ein. Auf alle Fälle, wo man so chronische hohe Biliwerte hat und gelbes Klären hat. Und dann darauf habe ich mich verwiesen. Ne? Mhm. Man findet schon irgendwie... ja, man schifft da so rum. Mhm.
Ja, weil ich mir vorstellen kann, dass ja auch für die anderen kein leichter Schritt ist, dass man jetzt jemand darauf anspricht, so nach dem Motto, ich rieche bei dir immer wieder Alkohol, kann sein, dass du ein Problem hast. Und wenn Sie jetzt mit Ihr Wissen als Suchtbeauftragter nehmen und aus der eigenen Erfahrung, was würden Sie sagen, wie soll man denn sich als Kollege oder als Chef verhalten, wenn man da was merkt?
Wenn das wirklich so der Fall sein sollte, ist es schwierig zu sagen, oder sagen wir es mal anders, wenn ich jemanden direkt anspreche, du trinkst ja, oder das merke ich ja, dass du trinkst ja, du hast ein Problem. Ne? Wenn ich das so frontal angehe, dann kommt meist immer die Mauer hoch und meistens kommt Widerstand. Also das ist typisch. Ne? Ja. Der greift mich jetzt frontal an, ne? Du bist der Säufer. Und ich ziehe meine Mauer hoch und gehe auf Abstand. Mhm. Also ist das eine schlechte Taktik, ne? Mhm. Da wär's vielleicht klüger, da mit Fakten zu arbeiten, zu sagen, hey, du, mach mir Sorgen. Also erst einmal die Erlaubnis einzuholen, darf ich dich darauf ansprechen? Ja. Mir fällt auf, dass früher hast du immer gepflegte Kleidung getragen, das schaut heute anders aus. Dein gepflegtes Äußere, das ist jetzt auch nicht mehr vorhanden, wie es früher mal war. Ich konnte mich früher auf dich verlassen, du hast eine gute Arbeitsleistung gehabt, ne? Oder das, was du getan hast, hat immer Hand und Fuß gehabt. Und diese Dinge, die man bemerkt, ne? Die man auch tatsächlich bemerken kann, die einfach ansprechen, weil wir sind ja keine, also ich bin kein Arzt und viele meiner Kollegen auch nicht vielleicht, ne, und deswegen können wir ja keine Diagnosen stellen und sagen, hey, du bist Alkoholiker, also, ne, sondern, wie gesagt, das so ein bisschen auf der emotionalen Ebene probieren und dann auch klar belegen, hey, durch Fakten, hey, mir fällt auf das, ne. Mhm.
Und dann quasi hoffen, dass gedanklich sich ein paar Rädchen drehen.
Ja, ich habe das tatsächlich schon bei vielen, vielen Leuten so angewandt. Mhm. Und es hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Ja, auch bei Kollegen, auch bei guten, sehr guten Freunden, wo ich das wahrgenommen habe. Und da hat dann auch tatsächlich ein Umdenken stattgefunden. Und ich denke, ich habe es so gelernt. Ich wende es an und es geht ganz gut, funktioniert ganz gut, die Methode.
Da können Sie auf jeden Fall stolz drauf sein. Wenn jetzt der Schritt getan ist, wenn sich eine betreffende Person selber eingestehen kann, dass sie Hilfe braucht, wie kann denn dann ein Weg aussehen, der es möglich macht, dass man in dem stressigen und fordernden Job bleiben kann?
Ja, wie gesagt, es gibt Vorgeschichten, viel passiert vorher. Wenn derjenige für sich merkt, okay, ich brauche jetzt da Hilfe, da kann er gerne, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, also zu mir kommen zum Beispiel. mit seinem Hausarzt sprechen, mit der Betriebsärztin. Ja, sich Leute suchen, zu denen er Vertrauen hat und sagen, hey, ich habe da ein Problem, ich bräuchte da Hilfe. Wie könnte das ausschauen? Ne? Und wir sind Gott sei Dank in Deutschland, was jetzt das Thema Alkohol betrifft, sehr gut aufgestellt. Da gibt's Beratungsstellen, die einem da weiterhelfen können. Innerbetrieblich haben wir Möglichkeiten.
Also von anonymen Alkoholikern,
Selbsthilfegruppen, genau, so solche Dinge, ja. Die Kreuzbündler, also und da gibt's ja ganz viel Selbsthilfegruppen, wo man sich erst einmal hinwenden kann, wenn man den Schritt sich noch nicht traut, dann zum Beispiel zu dem Suchtberater zu gehen. Mhm. Wobei dieser Suchtberater mir irgendwie nicht so passt, sondern ich nehme mich immer gerne kollegiale Ansprechpartner. Mhm.
Ja. Das klingt gleich ganz anders, das ist klar. ich kann mir vorstellen, dass man sich natürlich erstmal trauen muss, auch zum kollegialen Ansprechpartner zu gehen. Sie vermitteln dann, haben Sie gerade gesagt, vielleicht an geeignete Stellen weiter, geben Hinweise, wo man hin kann, kommen jetzt betroffene Kolleginnen und Kollegen mehrheitlich von selber zu Ihnen oder gibt es jemand, der die schickt?
Sowohl als auch. Gibt Leute, die sagen, hey, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich habe es schon mal probiert, bin noch nicht weggekommen. Ey, hast du noch eine Idee? Oder sicher auch dann geschickt worden. Mhm. Na, also auffällig geworden. Wie gesagt, vorher, es gibt ja eine lange Geschichte vorher, dann fallen sie auf. Ne? Und dann wird's ja ein bisschen schwierig. Ne?
Ja, es gibt ja auch eine Sorgfaltspflicht vom
Arbeitgeber, ne? Was ist zu tun, ne? Also jemand, der tatsächlich dann ein Problem hat, muss nicht gleich um seinen Arbeitsplatz fürchten, sondern er hat Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Und wie gesagt, diese Diagnose oder dass man halt feststellt, der läuft jetzt gerade nicht rund, weil er ein Alkoholproblem hat, führt nicht unweigerlich gleich zur Kündigung, sondern da gibt's Hilfen. Und wenn der Betreffende dann sagt, okay, ich will mich helfen lassen, ich suche einen Ausweg, dann werden denen alle Wege offengelegt. Hm.
Letztendlich sprechen wir von einer Krankheit, wie richtig, von vielen anderen auch. Ja. Nächste Woche haben wir jetzt wieder die Aktionswoche Alkohol am Klinikum auch. Es wird dann Infostand im Foyer geben und Sie selber gehen ja auch regelmäßig zum Beispiel an die Schule. Wird das Thema ernst genug genommen oder spürt man auch so in einem Gesundheitsumfeld oft die Haltung, mich geht das nichts an, bin weit entfernt von der besagten Parkbank, ich trinke vielleicht meine 2 Gläser Wein am Abend, ich bin weit von dem Thema weg?
Ja, wird oft ist ja... Alkohol ist ja, wie gesagt, gesellschaftsfähig und nicht zu trinken, da muss man sich oft schon auch für rechtfertigen. Ja. So passiert mir das auch sehr oft, wenn mir was angeboten wird. Ja, warum trinkst denn du jetzt nicht? Und von dem her...
Da fühlen Sie sich wahrscheinlich genötigt zu sagen, warum und dann... Also sagt man das?
Nein, ich sage da meistens immer aus gesundheitlichen Gründen funktioniert das jetzt nicht. Und es ist aber schwierig, also allein schon dass man sich für etwas rechtfertigen muss, gerade beim Thema Alkohol. Also ist Alkohol das Thema eigentlich, ja, es ist... Zum einen ist es ein Tabu, aber andererseits, also ich vergesse es immer so, wir tun's alle oder viele tun's, trinken, und wenn jetzt einer irgendwie mehr trinkt, dabei ertappt wird, dann zeigt man mit dem Finger drauf. Ne?
Genau. Dann ist der gleich pui, das stimmt
ja, natürlich. Genau, dann ist er ertappt, ne, und hat sich nicht im Griff und so weiter und so fort. Ne, ist schwach vielleicht. Ne, und das ist, aber es ist, wie gesagt, es ist obligat, nach Feierabend sich ein Bier zu trinken. Es ist obligat, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken. Es gibt Feste, es gibt Oktoberfeste, wo das ja auch gewünscht wird und man auch dahin geht gezielt, um zu konsumieren. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit Cannabis, ist das natürlich dann Cannabis, bloß nicht. Und Alkohol, da ist es eigentlich wurscht. Ne?
Obwohl, stimmt, das wird ganz anders gesehen. Genau. Aber so also lässt man das Thema dann nicht so nah an sich ran, wenn man jetzt konfrontiert wird.
Ja, das ist schon spüre ich oft. Spüre ich oft. Also da hat es, oder ich habe das im Griff, ne? Das ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, der Kollege, freilich trinkt er mal ein bisschen mehr. Nee, aber der macht ja noch seine Arbeit. Das ist doch alles okay.
Ist ein geselliger Typ.
Genau.
Ja, das stimmt. Wenn jetzt jemand genau jetzt den Podcast hört, vielleicht daheim beim sogenannten Feierabendbier sitzt und von sich selber gern sagt, mit meinem Trinkverhalten ist ja alles in Ordnung, aber insgeheim vielleicht doch Zweifel bekommt, ob das so stimmt, gibt es jetzt eine klare Sache, die den Ausschlag gibt, ob jemand Alkoholiker ist oder nicht?
Ja, es gibt ein klares Kriterium, wann man isst, wann man sich Alkoholiker nennen darf. Sechs Kriterien gibt es. Also das ist dieser starke Wunsch, trinken zu wollen oder zu müssen. Entzugssymptomatik, wenn ich sage, okay, ich höre auf. In der Früh stehe ich auf und fange schon an zu zittern. Die Toleranzentwicklung, ich brauche immer mehr, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Der soziale Rückzug ist auch, das war auch bei mir so. Das war so das Runterkommen, was ich am Anfang gesagt habe, mit den Kopfhörern, sich abschotten. Und diese, habe ich das schon erwähnt, die Kontrollfähigkeit, also
dass
anzufangen.
Man nicht aufhören kann.
Ich kann nicht aufhören. auch über die Mengen, ne, habe ich keine Kontrolle mehr. Und wie gesagt, weiter trinken, obwohl ich weiß, es schadet mir. Und wenn diese 6 Symptome dann innerhalb eines Jahres da sind, also 3 von diesen Symptomen, dann darf man sich, dann hat man eigentlich ein Problem. Da sollte man irgendwie sich dann mal fragen, ob das nicht Sinn macht, dass man sich Hilfe holt.
Klar, Augen zu machen bringt dann auch nicht weiter, gell? Wenn wir jetzt hier im Klinikum auf die andere Seite schauen, gibt es ja, dass Patienten zum Beispiel im Ausnahmezustand in die Notaufnahme kommen. Oft ist da Alkohol im Spiel, jetzt nicht nur zu Duldzeiten. Wie schaut man jetzt als Ex-Betroffener drauf, dass es so viele vermeidbare Unfälle und so viele harte Schicksale verbunden mit Alkohol gibt, auch bei uns jeden Tag?
Also meiner Meinung nach müsste man, wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern, diese Verfügbarkeit des Stoffes einfach anders handhaben.
Stichwort Spezialgeschäfte für harten Alkohol.
Geschäfte oder der Preis oder wie auch immer. Beim Preis kann man viel machen. Und ich weiß, es gab mal ein Projekt in Baden-Württemberg, wo man dann ab 22 Uhr, glaube ich, dann den Verkauf von harten alkoholischen Getränken verboten hat. Und das gab dann seitens der Industrie massive Widerstände, so dass man das dann letztendlich dann wieder davon abgesehen hat. Ne? Also
gibt zu denken.
Gibt zu denken, ja. Aber wenn man das so sieht, was mit Alkohol, da brauchen ja nur mal in Frauenhäuser gehen, was da abgeht. Und die Frauen betreffenden Frauen sagen, wo der Alkohol eine Rolle spielt, ich glaube.
Das wird auf jeden Fall wehtun, die Antwort, ja, ganz sicher.
Ja,
am Ende von jeder Podcast-Folge machen wir gerne ein paar kurze Fragen mit kurzen Antworten, so nach dem Motto dies oder das. Und das nutzen wir gerne, um mit ein paar falschen Annahmen aus dem Thema aufzuräumen, mit Klischees. Wenn ich jetzt sage, aus einer Alkoholabhängigkeit kann man ganz alleine rauskommen, ich brauche niemanden, ich schaffe das ohne die Hilfe anderer, ich muss nur wollen. Würden Sie sagen, das ist eine Seltenheit oder durchaus drin?
Es gibt tatsächlich Zahlen, die sagen, dass Leute, die eine Abhängigkeit haben, Alkoholabhängigkeit, auch selber rauskommen können. Das gibt's.
Aber Hilfe steht in unserem Land offen.
Genau, wir haben ein großes Netzwerk, was jetzt gerade das Thema Alkohol betrifft. Beim Nikotin schaut es übrigens anders aus, das ist auch ganz interessant. Da haben wir nicht so viele Hilfsangebote.
Wird halt nicht so ernst genommen, gell, mit seinen sozialen Auswirkungen.
Ja, und beim Alkohol haben wir ganz viele Möglichkeiten. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die aus eigener Kraft aus dieser Sucht rauskommen.
Wenn ich mich als Betroffener oder Betroffene jetzt oute, wenn ich mir Unterstützung hole, sei es jetzt bei Ihnen oder an anderen Stellen, dann schaut mich mein Umfeld als schwach an und ich bin gescheitert.
Nein.
Ich habe einen Stempel.
Nein. Nein, bin ich das beste Beispiel. Nein, nicht. Viele wissen ja, und ich gehe ja offen damit um, und das ist auch meine Erfahrung, dass ich sage, okay, ich bin Alkoholiker, das schauen wir erst, wird mir erst angeschaut, aber dieser offene Umgang, ja, das war meine Erfahrung, zu sagen, okay, offen umzugehen, das macht Sinn. Ne?
Interessant auch, dass man hört es ja, Sie sagen, ich bin und nicht ich war.
Ja, also das ist ja einmal Säufer, immer Säufer. Das ist das ist die schlechte Nachricht an der Erkrankung. Die bleibt am Leben lang. So, sie ist unheilbar sozusagen. Ne? Aber wenn man die Noxe weglässt, sprich den Alkohol, kann man wunderbar damit leben.
Schieb mal. Jetzt im innerbetrieblichen Suchtpräventionsprogramm geht es nur um Alkohol, wenn man das denkt. Andere Abhängigkeiten spielen da jetzt bei Ihnen keine Rolle, oder kann man auch mit anderen?
Ich habe schon viele mit Spielsucht, Cannabis, Medikamente, Essstörungen, habe Alkohol natürlich auch. Also schon eine große Palette, sage ich mal, breite Palette.
Das Klinikum ist ein Spiegel der Gesamtgesellschaft. Und gut, dass man auch damit zu Ihnen kommen kann. Ja, das war Medizin am Mikro mit Rüdiger Nilges, dem Beauftragten für innerbetriebliche Suchtprävention am Klinikum. Er hat von seinem Weg weg vom Alkohol berichtet und er hat klar gemacht, Alkoholprobleme gibt's überall und wegschauen bringt nichts weder bei sich noch im Umfeld. Herr Nilges ist telefonisch und per Mail im Haus erreichbar, vertraulich. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihnen, liebe Hörer, fürs Dabeisein. Gerne können Sie uns Hinweise und Fragen in den Kommentaren hier oder auf den sozialen Medien des Klinikums Passau hinterlassen.